Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren.
Caro, was für mich ist jetzt der Benefit, wenn ich versuche, das Thema Gesundheit, langfristige Gesundheit, mehr aus der Perspektive von Blutdruckoptimierung zu sehen?
Was für dich der Benefit ist, wenn du dich um deine Blutdruckgesundheit kümmerst, ist die Frage, dass du womöglich einen der wesentlichsten Risikoparameter für kardiovaskuläres Risikoprofil senken wirst damit und damit das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle massivst senken kannst.
Wenn man das jetzt ein bisschen breiter denken würde, also nicht nur auf mich, sondern auch auf die Gesellschaft in Deutschland, was könnte das bedeuten?
Ja, es könnte auf jeden Fall bedeuten, dass sehr, sehr viele Menschen gesünder leben würden, wenn sie nicht unter Bluthochdruck leiden, weil wir haben im Moment 20 bis 30 Millionen Deutsche, die unter Bluthochdruckproblemen leiden bzw. diese Erkrankung haben. Und das Schlimme daran ist, dass hunderttausende Kinder auch schon betroffen sind mit erhöhten Blutdruckwerten. Und dass das gesamtgesellschaftlich gesehen ein Riesenproblem darstellen wird, langfristig, weil die Folgen einfach enorm sein werden. Und das ist fast, also 20 bis 30 Millionen Deutsche ist fast jeder dritte Deutsche. Das ist echt ordentlich. Und 3 von 4 über 70-Jährige. Also ist schon eine Hausnummer.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn das jemand hört, der fühlt sich jetzt vielleicht gar nicht so hundertprozentig angesprochen, weil, also ich würde jetzt auch nicht denken, wenn ich mich so angucke, dass ich irgendwie ein Problem mit meinem Blutdruck habe. Was würdest du denn sagen, was kann man dadurch langfristig im Detail wirklich verbessern?
Die Frage verstehe ich nicht. Also du meinst, was man anpassen muss, um den Blutdruck optimal einzustellen?
Also noch gar nicht so in diese Thematik rein, was man verändern sollte, sondern, also gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe einen leicht erhöhten Blutdruck.
Ja.
So, theoretisch. Und wenn jetzt jemand zuhört, das könnte auf die Person ja auch zutreffen. Was würde das in der Zukunft bedeuten, wenn ich meinen Blutdruck senke? Aber im Detail, jetzt nicht einfach nur, oh ja, Erkrankungen gehen runter und Co., sondern detailliert. Also was würde das für mich in 20, 30 Jahren detailliert bedeuten?
Also zunächst mal ist es wichtig, den Bluthochdruck überhaupt zu detektieren, weil der Bluthochdruck macht meistens keine Probleme. Der macht keine Symptome, der ist symptomlos, vor allem die, die länger bestehend schon vorhanden sind. Und langfristig gesehen ist es so, ich kann jetzt keine Zahl nennen an sich, aber langfristig ist es so, dass ein lange bestehender Bluthochdruck vor allem eine mechanische Belastung für die Gefäße darstellt. Also man kann sich das so vorstellen, da peitscht einfach dieser Druck durch die Gefäße, führt zu einer mechanischen Reizung der innersten Gefäßschicht und kann dann einfach diese Gefäßwand in dem Sinne verändern, dass sich atherosklerotische Veränderungen bilden. Und die wiederum sind dann eine Problematik für spätere kardiovaskuläre Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkt und Schlaganfall. Und das sind immer noch weltweit die häufigsten Todesursachen. Und deswegen ist es ein Riesenthema, dieses Thema auch anzusprechen.
Würdest du sagen, das Thema wird momentan angesprochen? Also wenn ich mir so deinen Instagram-Kanal angucke, ich meine, wir haben ja eine Arztpraxis zusammen, so von daher, ich weiß ja, was du da machst, aber du teilst so viel, gerade bei deinem Social Media, über Ernährung, über Bewegung. Ist das so ein primäres Anliegen von dir, dieses Thema Bluthochdruck irgendwie in der Gesellschaft zu verbessern?
Definitiv, weil es eben der wichtigste Risikofaktor ist für diese Erkrankungen und viel zu wenig hingesehen wird. Weil ich hatte letztens auch ein Erlebnis in der Praxis mit einem Patienten, der dann gemeint hat, ja, ist ja nur Bluthochdruck. Also dieses Verständnis dafür, was die Folge des Bluthochdrucks sein kann, ist gar nicht da, dass eben Organe wie Herz, Hirn, Nieren, Augen massivst geschädigt werden können über die Zeit. Das Ding ist, das tut nicht weh, dieser Bluthochdruck. Und deswegen wird er auch meistens nicht so wahrgenommen als der gefährliche Risikoparameter.
Das heißt, wenn ich das ja nicht spüre, gibt es dann überhaupt irgendwem, dem du nicht empfehlen würdest, seinen Blutdruck regelmäßig zu messen?
Nein. Ich würde jedem empfehlen, seinen Blutdruck regelmäßig zu messen. Zumindest wird es bei uns sowieso auch in der Praxis regulär gemessen. Da muss man nur ein bisschen aufpassen. Es gibt so eine Sonderform, die nennt sich dann Weißkittelhypertonie. Das ist eine Hypertonie, also eine Bluthochdruckerkrankung, die nur auftritt, wenn man in der Arztpraxis oder in der Klinik ist oder wenn jemand einen Kittel anhat. Haben wir ja nicht, ja, aber trotzdem kann es da vorkommen. Und,
einfach jetzt durch Nervosität?
Zum Beispiel. Genau. Und beim Bluthochdruck unterscheidet man ja grundsätzlich verschiedene Formen. Es gibt so die primären Formen und die sekundären. Die sekundären haben irgendeine organische Grunderkrankung. Die sind relativ selten. Das macht ungefähr 10% aller Fälle aus. Häufigste sind die primären, also die essentiellen Formen mit ungefähr 90%, wo man nicht eine fassbare Ursache hat, wo es aber dann Risikofaktoren dafür gibt. Zum Beispiel Rauchen, Übergewicht, Alkoholkonsum und so weiter. Genau.
Jetzt bist du schon sehr ins Detail gegangen. Ich ruder jetzt nochmal irgendwie 20 Schritte zurück. Mhm. Was ist überhaupt Blutdruck? Also wie kann man das jetzt überhaupt jemandem greifbar machen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man erstmal den Leuten das Verständnis für den Blutdruck überhaupt gibt. Mhm. Dadurch, dass man vielleicht dann viel eher versteht, warum Bluthochdruck auch ein Problem ist. Mhm. Und dadurch, dass so viele Menschen Bluthochdruck haben, ist das, wie du gerade eben gesagt hast, so, ja, ist ja nur Blutdruck, das ist ja normal, das haben ja ganz viele Menschen.
Ja, also Blutdruck, ich spreche jetzt nicht vom Hochdruck, sondern der Blutdruck ist ein wichtiger Parameter. Ohne den könnten wir nicht leben, weil nur durch den unsere Organe auch versorgt werden mit Blut. Also der Blutdruck ist quasi die Kraft, die das Blut auf unser Gefäßsystem ausübt, also auf Arterien oder auch auf Venen. Und dahingehend wird natürlich auch reguliert. Und man unterscheidet beim Blutdruck zwei verschiedene Phasen. Das ist einmal die Systole und die Diastole. Das ist auch auf den Blutdruckmessgeräten gibt es immer einen oberen und einen unteren Wert. Der obere ist der systolische Wert, der untere der diastolische. Und die Systole beschreibt quasi den Druck, das ausgewirkt wird auf das Gefäßsystem, wenn das Herz sich komplett kontrahiert und quasi das Blut auswirft und sich anspannt. Und die Diastole beschreibt den Druck im Gefäßsystem, wenn das Herz sich entspannt. Das sind so die zwei Phasen, die da unterschieden werden. Und die misst man bei der Blutdruckmessung. Das ist einmal der systolische und einmal der diastolische Wert.
Das heißt, das primäre Organsystem, was daran jetzt beteiligt ist, sind eigentlich zwei, nämlich die Gefäße und das Herz.
Genau, was die Steuerung betrifft, meinst du? Ja, genau, das ist ein, also es sind die wesentlichsten. Es gibt noch andere Steuerungsmechanismen, Hormone, die da eine Rolle spielen, so das RAS-System, also Renin, Angiotensin, Aldosteronsystem über die Niere, aber auch das vegetative Nervensystem, also Sympathikus und Parasympathikus spielen da noch eine große Rolle. Aber wesentliche Parameter ist die Gefäßaktion, also die sogenannte Vasokonstriktion versus Vasodilatation. Also wenn Gefäße sich verengen, dann ist einfach der Widerstand größer und somit muss mehr Druck erfolgen, um da Blut durchzukriegen. Und je weiter die Gefäße werden, umso niedriger kann der Blutdruck werden. Genau, da gibt es Rezeptoren, die das detektieren und dann auch ganz fein justieren, je nachdem, in welchem State man sich gerade befindet.
Das heißt, vielleicht gehst du noch mal so ein bisschen auf diese Rezeptoren ein, also jetzt nicht ganz genau detailliert, aber ich werde nachher noch so kurz, wenn wir auf verschiedene Therapieformen eingehen, spielen diese Rezeptoren, die Barorezeptoren, tatsächlich auch eine untergeordnete Rolle bei der einen oder anderen Form. Wie funktioniert so diese Rückkopplung im System? Also woher weiß der Körper jetzt, da ist zu viel Blutdruck oder zu hoher Blutdruck oder zu niedriger? Und wofür ist so ein hoher Blutdruck überhaupt gut? Also brauchen wir den überhaupt? Oder ist das irgendwie eine Fehlverschaltung des Körpers?
Also ich glaube, Fehlverschaltungen im Körper gibt es nicht, außer es liegen irgendwelche Grunderkrankungen vor. Im Grundsatz ist es natürlich schon auch gut, einen hohen Blutdruck zu haben, wenn man bestimmte körperliche Aktivität gerade zeigt. Ja, dann ist es auch normal, wenn man irgendwie die Treppe raufläuft oder sich körperlich betätigt, dass der Blutdruck erstmal steigt. Dann reguliert sich das Ganze aber wieder. Und die Mechanismen, die kannst gern du erklären.
Ja, der kommen wir ja nachher dann nochmal so ein bisschen drauf. Ging mir einfach nur darum, dass diese Rezeptoren, die ja zum Beispiel auch an der Karotis oben sitzen, die man sich ja tatsächlich manchmal auch zunutze macht, indem man sie so ein bisschen durch Druck massiert und Co., dass das übers zentrale oder übers Nervensystem letzten Endes wieder rückgeschaltet wird und das Gehirn dann über verschiedene Facetten, Herz schneller schlagen, langsamer schlagen, Sympathikus rauf oder runter, diesen Blutdruck eben reguliert. Justieren oder regulieren kann. Und ich glaube, was ganz wichtig ist zu betonen, und das hast du gerade auch schon getan, ist, dass das ganz wichtig ist, dass wir eine Blutdruckanpassung haben können, nur halt nicht ständig haben sollten. Ist der Blutdruck über den ganzen Tag hinweg, außer wenn wir jetzt sportliche Aktivitäten mal auslassen, ist der den ganzen Tag über gleich?
Nee, das ist ein ganz fluides System, je nachdem in welcher Phase man ist. Also es ist auch nicht gleich Tag und Nacht. Und das spielt auch eine ganz große Rolle in der Diagnostik, wo man herausfinden muss, ist es nachts so, dass er wirklich weiter runter sinkt, das wäre auch normal. Oder ist er tagsüber super, super niedrig. Es gibt ja auch solche Thematiken, ja, die muss man dann einfach detektieren.
Das heißt, zusammengefasst, ein erhöhter Blutdruck, wie wirkt der sich jetzt auf den Körper aus?
Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck. Okay, ein dauerhaft erhöhter Blutdruck erhöht einfach die Gefahr in den Gefäßen, dass die Gefäße sich umbauen im Sinne einer arteriosklerotischen Veränderung durch die mechanische Reizung. Das ist zum einen, was in den Gefäßen passiert, aber man muss sich auch vorstellen, dass zum Beispiel, wenn Organe mit ständig hohem Druck quasi das Blut präsentiert bekommen, auch die Organe irgendwann insuffizient, also zu schwach werden. Zum Beispiel die Niere, ja, die ist sehr anfällig für sowas, weil die Nierengefäße sehr fein sind und da sehr anfällig sind. Oder auch die Augengefäße, die dann sehr, sehr schnell geschädigt werden können, genauso wie die Gefäße am Herz.
Das jetzt langfristig und kurzfristig?
Was meinst du mit kurzfristig?
Also wie wirkt sich kurzfristig ein erhöhter Blutdruck aus?
Also kurzfristig kommt auf die Höhe des Druckes an. Also es gibt sogenannte hypertensive Krisen oder hypertensive Notfälle, die dann natürlich behandelt werden müssen. Da spricht man aber von Drücken über 200 zu 160. Ja. Kurzfristige Erhöhungen im Sinne von, was meinst du jetzt, 160?
Beim Sport, beim 160 Sport, zum genau, Beispiel irgendwie sowas.
Macht grundsätzlich erstmal gar nichts. Ja.
Das heißt, wir haben da auch wieder so ein bisschen... Eigentlich ist Bluthochdruck schlecht, aber kurzfristige Blutdruckerhöhungen, kommen wir ja vielleicht nachher noch drauf, sind eigentlich wahrscheinlich eher etwas, was sehr wichtig und sehr gut ist, damit der Körper auch mit diesen Stressoren klarkommen kann.
Nur ja, wollen wir genau, das halt nicht langfristig. Und sich wieder anpassen kann dann langfristig, genau. Ja.
Nur langfristig ist halt das Problem. Ne?
Genau.
Ich habe hier mal so ein paar Zahlen. Du hast ja heute Morgen tatsächlich mit Marcel ganz viele Videos aufgenommen für das Thema Bluthochdruck. Für die Akademie bei uns. Und ich habe da jetzt tatsächlich mal mir ein paar Zahlen rausgenommen. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir da mal so ein bisschen aufklären und sagen, du hast gerade eben schon so ein paar Zahlen in den Raum geworfen, 20 bis 30 Millionen Deutsche leiden an Bluthochdruck.
Ja.
Wir kommen jetzt gleich noch drauf, was ist Bluthochdruck überhaupt? Also ab wann fängt der Bluthochdruck an und Co.? Aber das ist fast jeder dritte Mensch in Deutschland.
Ja.
Das genau. Ist.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gell?
Das ist absolut extrem. Und das ist ja vor allen Dingen etwas, was wir ja gar nicht haben müssten, eigentlich, genau. Ehrlicherweise. Das heißt, wir könnten präventiv ja viel mehr Blutdruckmessungen machen.
Ja.
Kommen wir gleich auch nochmal drauf, wie man das richtig macht und womit man das auch machen könnte. Aber ich finde diese Zahlen wirklich sehr erschreckend. Und ich hätte tatsächlich selber nicht gedacht, dass es so extrem ist. Mhm. Ist jetzt auch irgendwie nicht so überraschend, wenn man sich die Haupttodesursachen, Herzinfarkt, kardiovaskuläre Sachen anschaut.
Ja, aber ich finde es trotzdem sehr eindrücklich, diese Zahlen. Also ich habe mir das ja auch zu Gemüte geführt. Und das ist schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Umso wichtiger ist es, darauf einfach das Augenmerk zu legen und die Leute aufzuklären.
Also quasi wirklich fast jeder Dritte in Deutschland.
Ja.
Wir haben hier mal noch so ein paar Zahlen mitgebracht. Wie viele Hochdruckkranke erreichen gute Werte? Jeder Zweite. Okay, ist auch schon mal nicht schlecht. Wie viele der Behandelten sind nicht gut eingestellt? Jeder Dritte.
Ja.
Jeder Dritte von allen Menschen mit Bluthochdruck, die eingestellt sind, sind nicht gut eingestellt. Das, muss man,
das ist krass.
Auch absurd, ehrlicherweise.
Das, was ich auch heftig finde, jeder Zehnte, der von der Diagnose weiß, lässt sich nicht behandeln. Und das ist echt viel.
Das ist.
Vor allem dieses sich nicht behandeln lassen, heißt, können wir ja später noch mal genauer drauf eingehen, aber heißt ja nicht gleich immer Medikamente nehmen zu müssen. Ja, man kann ja sehr, sehr viel Add-on tun und lifestyle-technisch schon anpassen, um den Blutdruck positiv zu beeinflussen, sowohl präventiv als auch im therapeutischen Sinne, wenn schon ein Bluthochdruck vorliegt.
Ich glaube, das ist den meisten gar nicht bewusst. Deswegen war mir das ja auch wichtig, dass wir mal über diese Lifestyle-Faktoren und Co. alles sprechen im Detail. Aber ich glaube, den meisten ist gar nicht bewusst, wie viel man schon mit 30 Minuten aeroben Sport quasi in der Woche ausrichten kann. Ich habe hier noch so ein paar Zahlen. Wie viel der Betroffenen wissen nichts von ihrer Erkrankung? Jeder Fünfte. Und das ist auch so ein bisschen die Frage, wie hoch ist vielleicht auch noch die Dunkelziffer am Ende des Tages?
Also wenn ich so überlege, wir fischen in der Praxis ja schon einige raus. Also da, glaube ich, ist eine hohe Dunkelziffer zu eruieren auf jeden Fall, ja.
Und eigentlich ist, beziehungsweise ist nicht, aber war Bluthochdruck ja eher so eine Erkrankung des alten Menschen.
Ja,
und ich finde das ganz extrem, wenn wir uns so Erkrankungszahlen anschauen, dass auch ist ja bei Diabetes ähnlich. Früher hieß es Altersdiabetes. Jetzt kann man das eigentlich gar nicht mehr so richtig nennen, weil auch viele Kinder haben schon Altersdiabetes.
Ja.
Aufgrund von Lifestyle-Faktoren und Co., also diesen Typ-2-Diabetes. Mhm. Aber mehrere hunderttausende Kinder haben heute bereits erhöhte Blutdruckwerte.
Ja.
Und das mit zunehmender Tendenz.
Das ist irre, gell? Vor allem, wenn man bedenkt, die wichtigsten Lebensstilfaktoren für Kinder, die präventiv wirken, den Blutdruck nicht steigen zu lassen, sind Normalgewicht und körperliche Aktivität. Also das hat nichts mit Medikamenten oder sonstigem zu tun, sondern ein gesunder Lebensstil von Beginn an. Das Ding ist, bei Kindern gibt es nicht da gibt es keine einheitlichen Richtlinien, was den Blutdruck und die Einstellung angeht, weil der Blutdruck bei Kindern ganz, ganz stark abhängig ist von dem Alter der Kinder, von der Größe, vom Gewicht. Da muss man ein bisschen aufpassen dann. Aber grundsätzlich dieses Wissen um die Wichtigkeit des Lebensstils, das muss mehr gesehen und gehört werden. Und es muss auch mehr Einfluss Einzug in die Kindergärten, in die Schulen, in die Erziehung der Kinder. Ich finde, das müsste dort viel mehr platziert werden, wie wichtig das ist, weil wir haben jetzt schon so viele Hypertoniker. Ja, das wären ja tendenziell, hast du ja gerade gesagt, eher immer mehr. Das kann ja kein System dieser Welt mehr auffangen, wenn die alle irgendwann einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder andere chronische Erkrankungen bekommen. Also wir platzen ja jetzt schon aus allen Nähten, die ganzen Kliniken und auch die niedergelassenen Kollegen.
Vor allem, wenn jetzt so viele Kinder nachkommen, ne?
Genau.
Das ist, also ich bin auch mal gespannt, wie sich das langfristig entwickelt, weil eigentlich ist es ja sowas Einfaches, Blutdruck zu messen und sich so ein Gerät für zu Hause zu kaufen. Wir kommen ja gleich zur Diagnostik.
Ja.
Aber ich will nochmal ganz klar betonen, dass bevor wir über Diagnostik sprechen, für wen ist das jetzt relevant? Also wir haben gehört für Kinder, wir haben irgendwie gehört für ältere Menschen, für Sportler haben wir ganz am Anfang gesagt. Also es gibt eigentlich effektiv niemanden, für den es nicht interessant ist.
Für jeden.
Für jeden, okay. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man das nochmal betont, weil das ist ja irgendwie ein unsexy Thema auch.
Total, das also ist halt wie so, Prävention.
Genau, der Name ist halt auch schon scheiße, ne?
Ja, und Bluthochdruck denkt man halt wirklich, das ist eine Erkrankung des alten Menschen, aber es hat sich halt längst geändert, ja, weil der Lebensstil sich halt auch verändert und verschiedene Risikofaktoren für Bluthochdruck halt immer mehr steigen. Es gibt Raucher, es gibt mehr Leute, die übergewichtig sind und so weiter. Das ist ja alles, geht ja Hand in Hand.
Und das Tückische ist auch, dass man das nicht merkt, ne?
Genau. Es macht halt in den seltensten Fällen, außer man hat irgendeine Krise, eine hypertensive Krise oder so einen Notfall, da kann es dann schon mal zu Kopfschmerzen kommen oder plötzlich Nasenbluten, was entstehen kann oder irgendwelche Sehstörungen. Aber die meisten Patienten mit Bluthochdruck spüren das nicht. Genauso wie Diabetiker den Zucker nicht spüren erstmal. Oder Leute, die eine Fettstoffwechselstörung haben, spüren das ja auch nicht. Ja? Außer wenn es dann zu einem Event kommt irgendwann, weil es dann halt schon zu spät ist. Das heißt, gerade bei diesem kardiovaskulären Risikoprofil ist es so wichtig, hinzugucken. Und da hattest du ja auch durch das Jenke-Experiment einen super Input gegeben. Wenn man da nicht hingeguckt hätte, hätte man ja auch dort diese prädiabetische Stoffwechsellage gar nicht erkannt, die ja vorher schon bestanden hat, ohne dieses Experiment durchzuführen. Und ich glaube, das Wichtige ist, den Leuten mitzugeben, genau da hinzugucken, weil wir mittlerweile 70%, und das ist echt eine außerordentliche Zahl, 70% aller kardiovaskulären Ereignisse verhindern könnten durch Präventivmaßnahmen.
Ja, das ist schon eine Zahl, die kann man mal ruhig so stehen lassen. Mhm. 70%, also ich finde schon immer, alles, was über 50 ist, ist irgendwie schon erschreckend tatsächlich.
Ja.
Und da ist auch eine Frage, wie würde sich das dann aufs System auswirken? Ne? Also wie viel weniger Menschen wären halt auch im Krankenhaus.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das ist was ganz viele ja auch falsch verstehen, was wir ja in der Praxis zum Beispiel auch machen, aber was natürlich bei Social Media vielleicht auch immer so ein bisschen anders aussieht. Wir sind ja ein super Fan von dieser ganzen präventiven, funktionellen medizinischen Geschichte. Es gibt da irgendwie keinen richtigen Begriff dafür. Nee, aber auch wir machen ja jetzt nicht bei jedem riesige Blutanalysen von A bis Z, aber halt mindestens die Dinge, von denen wir halt wissen, das ist prozentual, wie du gerade bei Diabetes zum Beispiel gesagt hast, so ein HbA1c-Wert. Und wir kommen gleich auch nochmal die Werte, die in der Diagnostik vielleicht sehr viel Sinn ergeben würden, um halt auch therapeutisch darauf zu schauen. Aber lass uns doch mal kurz über das Thema Diagnostik von Blutdruck allgemein reden. Also wie funktioniert das? Kann man das zu Hause machen? Ja. Muss man das beim Arzt machen? Ich habe hier mal so ein Blutdruckmessgerät mitgebracht, aber du kannst ja gerne schon mal erklären und ich hole das mal. Genau.
Also ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass so eine Messung des Bluthochdrucks wahrscheinlich bei den meisten Menschen erstmal in irgendeiner Praxis erfolgt. Also ich glaube, die wenigsten haben das zu Hause, weil die wenigsten wahrscheinlich auch wissen, wie sie das verwenden müssen, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Leute, die Bluthochdruck messen, geschult werden. Erstens im Umgang mit den Geräten. Es gibt verschiedene Geräte und auch verschiedene Hersteller. Darf ich das sagen mit der Hochdruckliga schon wahrscheinlich, oder? Das verschiedene, genau. Also es gibt die Deutsche Hochdruckliga und da gibt es ein frei verfügbares PDF für alle Leute, die sich interessieren, für Kollegen, für Patienten. Da ist eine Auflistung von den zertifizierten Geräten, egal ob das Oberarmmanschetten sind oder Handgelenksmanschetten oder ja, das sind nur die zwei, die vergeben. Und
das ist zum Beispiel keins davon, nur mal so am Rande.
Genau, okay, gut zu wissen.
Ja, das ist nur altes, weiß gar nicht, ob das noch angeht. Also das ist nur altes Gerät.
Das ist jetzt quasi nur zum Anschauen da. Okay, genau, also erstmal in der Praxis wahrscheinlich, wenn es eine Erstmessung ist, immer an beiden Armen messen und das Wichtigste in Ruhe. Also ich habe das alles schon erlebt, die Leute kommen rein, schnell die Jacke irgendwie runterreißen, hinsetzen und sofort messen. Ja, dass die einen hohen Blutdruck haben, ist ja auch klar. Also die Leute sollen sich hinsetzen, 2 bis 5 Minuten erstmal Ruhe geben, die Beine auch nicht überkreuzen. Und wenn es eine Erstmessung ist, wird immer an beiden Armen gemessen, weil es seltene sekundäre Formen gibt, die einfach dazu führen können, dass der Blutdruck an einem Arm niedriger ist als auf dem anderen. Und dann werden die Patienten bestenfalls geschult, eine häusliche Messung durchzuführen, vor allem dann, wenn in der Praxis höhere Werte aufgefallen sind. Das ist die eine Möglichkeit. Zum einen ist es so, dass die Patienten natürlich auch viel besser verstehen, was sie da tun, wenn sie geschult sind, und dass die Compliance auch viel höher ist. Ich persönlich würde auch nichts machen, was ich nicht verstehen würde. Deswegen ist das ganz wichtig, den Leuten zu erklären, warum das wichtig ist, dass die Messung stattfindet, warum es auch in einem bestimmten Setting wichtig ist, das zu tun, und ihnen einfach aufzuzeigen, welche Risiken, worüber wir jetzt gerade schon gesprochen haben, eben als Folge einer Langzeiterhöhung eben kommen können. Und wenn diese Werte in irgendeiner Form auffällig sind, dann würde man dazu übergehen, eine sogenannte 24-Stunden-Blutdruckmessung durchzuführen. Das würde man dem Patienten empfehlen. Es gibt auch da mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Diese Standard 24-Stunden-Blutdruckmessung beim Hausarzt ist halt genauso eine Manschette, wie hier liegt. Und die kriegen so ein kleines Kästchen hier an, das wird in der Früh angeschlossen. Und dann ganz wichtig, kriegen die ein Tagesprotokoll mit. Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Es ist ganz wichtig zu wissen, was die Patienten zu bestimmten Zeitpunkten getan haben. Weil es für mich wichtig ist, schießt der jetzt plötzlich einfach aus der Ruhe raus hoch, dieser Druck? Oder hat der sich geärgert, weil er mit dem Chef telefoniert hat? Oder was weiß ich, hat eine sportliche Einheit hingelegt? Das ist wichtig, das in Zusammenschau zu bringen. Und dann wird es ausgewertet. Diese Langzeitmessung funktioniert so, die misst tagsüber alle Viertelstunde und nachts alle 30 Minuten. Das ist also für die Patienten sehr beeinträchtigend. Also es ist oft sehr störend, wenn die sich da ständig aufpumpt. Es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viel neuere Methoden. Es gibt so kleine Chest-Monitore, die man sich mittlerweile schon anbringen kann. Es gibt jetzt mittlerweile auch ein Armband, das einmal den Druck in den Arterien misst zum Beispiel und dann Langzeit die Blutdruckmessung durchführen kann. Und dann gibt es quasi am Ende eine Auswertung. Und diese Auswertung wertet dann die Tagesblutdruckwerte aus, die Nachtblutdruckwerte, und dann gibt es eine Gesamt, also die mitteln das dann, und dann gibt es eine Gesamtauswertung. Und für mich in der Praxis ist ganz wichtig zu gucken, sinkt es in der Nacht ab, Also dann nennt man das, sind dann sogenannte Dipper. Wenn die nicht absenken würden, das nennt man dann Non-Dipper. Da wäre dann Vorsicht geboten oder da müsste man eher mal nach einer sekundären Ursache dann suchen. Die meisten fallen aber gut ab in der Nacht und dementsprechend guckt man sich dann die Gesamtauswertung eben an und dementsprechend stratifiziert man es. Diese Stratifizierung ist tatsächlich nicht komplett klar definiert, weil es ist immer noch Grundlage der aktuellen Forschung, rauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich ein optimaler Blutdruck. Und wir haben zwei große Instanzen. Das ist zum einen die ESC, also die European Society of Cardiology und die American Heart Association. Und die zwei unterscheiden sich in der Definition von Bluthochdruck. Und man kann sich jetzt quasi entscheiden, was man jetzt besser findet. Können wir ja gleich noch mit drüber sprechen, was du vielleicht auch darüber denkst. Es ist so, dass bei der European Society of Cardiology, also bei der europäischen Definition, es so ist, dass die unterscheiden zwischen einem optimalen Wert, einem normalen, hochnormalen und dann gibt es Hypertonie Grad 1, 2, 3 und noch so isolierte systolische. Die American Heart Association hat 2017 diese Werte nach unten angepasst, also die haben das etwas verschärft und die sagen, ein normaler Blutdruck muss unter 120 zu 80 sein und bei denen ist quasi alles über 130 zu 80 eher hochnormal und dann schon eine Hypertonie. Hypertonie Grad 1 bei der europäischen Version wäre erst ab 140 zu 90. Ja, und jetzt kann man sich quasi aussuchen, wonach man sich richtet. Ich glaube, da ist es aber dann auch ganz wichtig, immer das gesamtkardiovaskuläre Risikoprofil zu sehen und nicht nur eben den Blutdruck, um das dann einzustufen. Aber es gibt Daten, die zeigen, dass, also die Hinweise geben, dass je näher der Blutdruck bei 120 zu 80 ist oder drunter, umso besser scheint es zu sein für das kardiovaskuläre Risikoprofil. Das ist das, was man mittlerweile weiß. Vor allem gab es davon, ich glaube, Young et al., aber ich muss hier nochmal nachschauen, auch eine aktuelle Studie zu Diabetikern und wo man geguckt hat, welche Werte sind denn für Diabetiker, haben das beste Outcome und hat sich eben auch gezeigt, alle Werte um 120 zu 80 oder sogar noch drunter.
Ja, das ist Young et al.
Ha, gut.
zwei Dinge. Also du hast gerade über ESC und über die AHA, ja, also American Heart Association, gesprochen. Ja, die haben vor ein paar Jahren die Werte nach unten angepasst. Mhm. Ich finde, man muss das jetzt auch mal so aus einer anderen Perspektive sehen. Was bedeutet denn das am Ende des Tages?
Genau, das bedeutet am Ende des Tages eigentlich, dass je nachdem, wonach man sich entscheidet, Patienten eingestellt werden müssten, die laut einer europäischen Definition kein Problem hätten. Das bedeutet es am Ende.
Ich habe nämlich vor zwei Jahren dann immer, oder war ja vor ein paar Jahren, nicht vor zwei, immer wieder diese Stimmen aufflackern hören, die gesagt haben, ja, das ist nur gemacht worden, damit jetzt mehr Medikamente verschrieben werden können, weil jetzt haben ja mehr Menschen, haben ja jetzt definierten Bluthochdruck. Und damals habe ich auch so gedacht, puh, ja, also ist irgendwie auch vielleicht streng, so ein bisschen was dran. Ehrlicherweise finde ich es aber mittlerweile, nachdem wir jetzt in den letzten zwei Jahren mit Research, Team und Co. Also ich habe ja vor zwei Jahren mit dem Thema Ausdauersport auch angefangen, weil ich irgendwann gesagt habe, ich kann bei dieser ganzen Datenlage das selber nicht mehr kleinreden und sagen, dass das irgendwie doch nicht so relevant ist. Das Ding ist, ich finde, egal für welche von beiden Guidelines man sich am Ende entscheidet, das meiste liegt halt trotzdem immer noch im Ermessen des einzelnen Individuums selber. Ja. Das heißt, man muss am Ende des Tages alle Dinge, über die wir jetzt gleich sprechen, egal nach welcher Guideline man sich richtet, muss man machen. So, aber theoretisch gesehen ist es natürlich schon eine harte Hausnummer, dass man bei 130 zu 80 oder theoretisch bei 120 zu 90 ja auch schon therapieren würde.
Ja, genau.
So. Und
aber da ist halt die Frage, wie man therapiert. Und da, glaube ich, kommt eben diese Lifestyle-Schiene ganz, ganz, ganz stark ins Rampenlicht.
Naja, aber sind wir mal ganz realistisch. also wie würde denn normalerweise in der Praxis, wenn du zum Arzt gehst, ohne dass ich jetzt hier irgendwen schlecht machen will, aber so ist es ja leider ganz oft. Was würde denn normalerweise passieren?
Also wir haben halt kein, das haben wir, also das ist ja auch Diskussionsthema, worüber wir uns viel austauschen. Und das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, aber wir haben halt ein Krankenversorgungssystem und kein wirkliches Gesundheitssystem. Und dieses Krankenversorgungssystem ist erstmal einfach darauf ausgelegt, Patienten zu behandeln und in einer hausärztlichen, internistischen Praxis, in der ich ja auch einige Zeit war, hast du pro Patient maximal 10 Minuten Zeit. Da anzufangen, über eine ausgewogene Ernährung oder über bestimmte Sportarten zu sprechen, bleibt dir nicht. Das heißt, dir bleibt meistens nur die Möglichkeit, ein Rezept auszustellen und dem Patienten zu sagen, dass er in 3 Monaten bitte wiederkommen soll, weil man das kontrollieren muss. Das ist natürlich super frustrierend, wenn man weiß oder mit dem Wissen, was man eigentlich noch tun könnte, um dem Patienten nicht unbedingt eine pharmakologische Therapie des Bluthochdrucks angedeihen zu lassen. Wobei man sagen muss, dass es halt auch Stimmen gibt, die sagen, dass eine medikamentöse Therapie des Drucks erstmal grundsätzlich indiziert ist, ab Hypertonie Grad 1, um einfach diese Folgen erstmal in Schach zu halten. Das bedeutet nicht, dass die das lebenslang nehmen müssen, aber manchmal kann es sinnvoll sein, erstmal symptomatisch zu therapieren, bis der Lebensstil so ausgerichtet ist, dass man diese Medikation wieder zurücknehmen kann. Und das ist möglich. Also sowas geht durch eine Gewichtsreduktion, durch Sport, durch Ernährungsanpassung. Sowas ist machbar. Man muss es halt dem Patienten erklären und man muss halt wissen, ob der Patient das überhaupt will. Das kommt ja noch dazu. Natürlich gibt es auch Leute, die möchten sich halt nicht damit befassen oder denen ist das zu anstrengend. Also das, ich erinnere mich an ganz viele, die so vor mir saßen und gesagt haben, so, ja, das ist toll, dass sie das zu mir sagen, aber das ist mir alles zu anstrengend. Ja gut, dann muss ich versuchen, dementsprechend das Risiko so niedrig wie möglich für den Patienten zu halten. Und dann kommt man halt um eine Medikation nicht drum rum. Und die ESC hat 2018 auch die Leitlinien angepasst. Also man macht jetzt auch keine Monotherapie mehr. Man wird immer mit einer Zweifachkombination therapieren zunächst, außer es ist ein sehr alter oder schwacher Patient. Da kann man dann manchmal nur Monotherapie angedeihen lassen. Aber das sind so Punkte, die man einfach mit bedenken muss. Es gibt auch Patienten, die auf Blutdruckmedikamente zum Beispiel gar nicht ansprechen. Es gibt eine sogenannte Salzsensitivität nennt man das, da kommen wir vielleicht später bei der Ernährung dann nochmal mit dazu. Das sind zum Beispiel Dinge, die man dann auch mit in die Überlegung mit einfließen lassen muss, warum ein Patient vielleicht nicht auf irgendeine Medikation reagiert. Und das ist halt eine mögliche These, die dahinter stecken könnte. Und das kann man halt auch ganz einfach mit einer Ernährungsanpassung dann hinkriegen.
Du hast jetzt von einer Dualtherapie gesprochen. Was ist da so üblich mittlerweile? Ja,
also Firstline würde mir immer ACE-Hämmer geben oder ein Sartan in Kombination mit einem Thiazid-Diuretikum zum Beispiel. Genau, oder einem Calcium-Antagonisten, also vom Dihydropyridin-Typ heißt es zum Beispiel Amlodipin oder Lercanidipin. Also es ist immer irgendeine Kombination aus denen. Genau.
Aber eigentlich Wunschszenario wäre, Medikament zu geben oder Medikamente zu geben, dann denjenigen, den Patienten immer wieder zu sehen und mit ihm spezifische Dinge, auf die wir jetzt gleich kommen, anzupassen und dann das Medikament wieder rauszunehmen.
Genau, das wäre gut. Oder man erwischt den Blutdruck in einer Phase, wo er vielleicht nur hochnormal oder Grad 1 ist, wo man dann noch gucken kann, okay, hat der Diabetes, hat der Dyslipidemien, kann man es vielleicht nur durch Lifestyle erst mal 12 Wochen versuchen und dann gegebenenfalls nochmal medikamentös anpassen. Also das würde ich da noch mit reinfließen lassen. Also je nachdem, wie hoch der Druck tatsächlich ist. Ich glaube, das spielt schon noch eine Rolle, welcher Grad des Bluthochdrucks denn vorliegt.
Das heißt, bis zu welchem Grad oder bis zu welchem Wert im Detail ist es okay?
Also bei der ESC sagt man, ab Hypertonie Grad 1 würde man medikamentös auf jeden Fall indiziert ansehen. Die AHA sagt halt, Grad 1 ist alles über 130 zu 80.
Und Grad 1 laut ESC fängt wo an?
140 zu 90.
Ist also nicht so ein großer Spielraum da oben, ne? Ja. Das heißt, wenn wir nochmal zusammenfassen, wenn das jetzt jemand für sich umsetzen möchte, also vernünftiges Blutdruckgerät haben, dann erstmal 5 Minuten wirklich in Ruhe, sprich auch nicht Handy in die Hand nehmen und irgendwo durchscrollen, sich aufregen, sondern wirklich in Ruhe 5 Minuten hinsetzen. Dann messen, am besten auf Herzhöhe, nicht den Arm irgendwie ständig verändern, in anderen Positionen halten.
Was jetzt wichtig ist, wenn ich dich zum Beispiel anschaue, du hast sehr breite Oberarme und dementsprechend muss die Manschette angepasst werden. Weil wenn die Größe der Manschette nicht passt, wenn die zu groß ist, dann werden zu niedrige Werte gemessen. Und wenn die zu klein ist, dann werden zu hohe Werte gemessen. Und das ist falsch. Ja, das wären falsch hohe Werte und das wäre natürlich fatal, weil dann würde man Dinge einstellen, die gar nicht so sind.
Und wie oft würdest du das jetzt empfehlen am Tag für jemanden, der das jetzt sieht und sagt so, das möchte ich jetzt mal umsetzen, weil ehrlicherweise irgendwie fast jeder hat mittlerweile so einen Fitness-Tracker oder eine Apple Watch oder irgendwas an und wir messen alles Mögliche von HRV über Resting Heart Rate und Schlaf und alles Mögliche. Aber diesen wichtigen Faktor messen wir halt nicht.
Ja, also für jemanden, der noch nie irgendwie gemessen hat, würde ich empfehlen, dass man das jetzt mal einmal am Tag macht für 2 bis 3 Wochen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das ist ganz wichtig. Also nicht jetzt immer morgens oder immer abends, sondern mal morgens, mal mittags, mal abends. Und einfach mal gucken, wie so die Verläufe sind und das dann einfach mit einem Arzt, Ärztin des Vertrauens besprechen. Diese Werte dann einfach aufschreiben. Und wenn sich da dann was abzeichnen sollte, sollte eine Langzeitmessung erfolgen.
Okay, wunderbar. Das heißt, das ist ja jetzt direkt was, was man für sich umsetzen kann.
Ja.
Was wäre an Diagnostik? Ich habe hier mal so die aktuelle Hypertonie-Leitlinie 2023 mit dabei.
Schön.
Was ist jetzt was, was wir in der Praxis oder auch was du grundlegend empfehlen würdest, zusätzlich zu diesem Thema kardiovaskuläres Risikoprofil zum Blutdruck noch dazu zu messen?
Genau. Also was wir in der Praxis machen, ist, dass jeder natürlich eine Blutdruckmessung bekommt und auch ein EKG, weil auch im EKG gibt es ein Zeichen für Bluthochdruck, also so ein bestimmter Lagetyp, der sich da zum Beispiel zeigt im EKG. Und zudem screenen wir die Leute auf Diabetes und Dyslipidemien. Das sind so die Hauptfaktoren. Das heißt, wir gucken uns an, wie ist der Nüchternblutzucker, wie ist der Langzeitblutzuckerwert, HbA1c. Wir messen den Humor-Index dazu. Das heißt, wir gucken, ob eine Insulinresistenz vorliegt. Und wir messen zusätzlich die Cholesterinwerte, das heißt Gesamtcholesterin, LDL, HDL, Triglyceride, aber natürlich auch ApoB und LP klein a als genetischen Risikoparameter für eben erhöhtes Risiko arteriosklerotische Veränderungen oder eben auch erhöhtes Risiko für thrombogene Geschehen.
Wie stehst du so zu Natrium und Kalium? Das ist jetzt zum Beispiel noch was in der Labordiagnostik der aktuellen Leitlinie mit drin ist. Also da ist auch nüchtern Glucose, HbA1c, wie du gesagt hast, Lipidstatus und dann, also LP klein a zum Beispiel nicht. Aber Natrium, Kalium und jetzt auch noch einen Urinstatus, den man machen kann, den machen wir ja auch.
Genau, U-Status macht man halt, um rauszufinden, ob irgendwie dir, also wir machen halt bei uns auch den Mikraltest, also Mikroalbumin und Glucose und einen U-Stix halt, um rauszufinden, ob irgendwie eine diabetische Stoffwechsellage vorliegt oder eine Glukosetoleranzstörung. Die Elyte sind auch, jetzt sind bei uns immer mit dabei. Also
Elektrolyte.
Elektrolyte. Elyte.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere denkt, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Elyte und Elektrolyte? Deswegen ist es das Gleiche. Okay, wunderbar. Du hast gerade eben so ein bisschen über verschiedene Blutdruck- oder Bluthochdrucktypen geredet. Würdest du, wenn ich dir jetzt so eine Aussage hinwerfe, wie der essentielle Hypertonus ist eigentlich nur eine kluge Formulierung für, wir wissen eigentlich nicht, wo der Blutdruck herkommt?
Erstmal bedeutet es das, aber es gibt ja trotzdem Risikofaktoren dafür. Genau, und die muss man halt mit in Betracht ziehen. Und das sind die Dinge, die wir vorhin schon angesprochen haben. Also sowas wie Rauchen würde das Risiko für essentiellen Hypertonus erklären. Alkoholkonsum, Übergewicht, Diabetes, Dyslipidemien. Und ganz wichtig, deswegen ist die Anamnese so wichtig. Das ist auch das Kernstück bei uns in der Praxis, weil eine gute Anamnese oft ganz viel Diagnostik hinfällig macht, ist eine positive Familienanamnese. Das heißt, es scheint auch eine genetische Komponente zu geben. Und wenn in der Familie Bluthochdruck bekannt ist, ist es sinnvoll, definitiv auch mal bei sich selber hinzuschauen.
Wie wirkt sich denn jetzt das Körpergewicht, was du gerade betont hast, auf den Blutdruck aus?
Also je höher das Körpergewicht ist, umso mehr Blutvolumen hat man meistens auch und dementsprechend umso höher muss der Blutdruck auch sein, um einfach alle Gewebe mit Blut versorgen zu können. Das heißt, dementsprechend hat das Körpergewicht ganz enorme Einflüsse. Es gab eine Studie, das ist die Inter-Heart-Studie gewesen, und die haben untersucht, wie stark eine Gewichtsreduktion die systolischen und diastolischen Blutdruckwerte senken kann. Und das, was da rauskam, war wirklich enorm, weil eine Gewichtsreduktion um 10 Kilo hat eine Reduktion des systolischen Werts um 15 mm Hg senken können und den diastolischen um 10. Eine Gewichtsreduktion, genau, das kann man erstmal so stehen lassen. Und eine Gewichtsreduktion um 5 Kilo, was wahrscheinlich einfacher ist für jemanden zu erreichen, hat den gleichen Effekt wie eine Monotherapie mit einem Diuretikum. Und das ist schon echt eine Hausnummer. So ein Wissen anwenden zu können.
Und das heißt, 5 Kilo abzunehmen ist ja klar, ist jetzt eine ganz andere Diskussion, die wir jetzt führen würden, wenn wir über das Thema reden würden. Ist ja, wenn man sich die Daten anschaut, eigentlich sehr einfach. Die Umsetzung ist halt sehr schwierig für viele Menschen, nicht für jeden. Mhm. Aber das heißt, 5 Kilo abzunehmen, wenn wir jetzt uns an der unteren Linie orientieren, was ja erstmal einfach ist, das würde theoretisch schon den Einsatz eines Medikaments ersetzen.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon ein Statement für sich tatsächlich. Wahnsinn, ja. Wenn man jetzt vom Körpergewicht weggehen würde, wie hängen denn Bluthochdruck und Diabetes zusammen?
Wie meinst du mit Zusammenhängen? Also sind beides kardiovaskuläre Risikostratifizierungsmodelle, die sich mit Sicherheit gegenseitig potenzieren, wenn sie gleichzeitig vorliegen. Also miteinander ursächlich verwoben, meinst du jetzt? Oder?
Ja, das heißt also, Bluthochdruck ist ja eine direkte oder hat eine direkte etiologische Verbindung mit Herzinfarkt zum Beispiel. Mhm. Das heißt, Bluthochdruck ist irgendwie eine Ursache dafür. Diabetes ist ja keine Ursache für einen Herzinfarkt. Aber es hängt ja irgendwie trotzdem damit zusammen.
Genau, der Diabetes führt ja auch zu Veränderungen in den Gefäßen. Und das haben die halt gemeinsam. Also sowohl der Bluthochdruck macht eine Makro- und Mikroangiopathie durch die Arteriosklerose, die sich entwickelt. Und auch der Diabetes hat eine schädigende Eigenschaft auf die Gefäße. Und das haben die dann gemeinsam. Und dann potenziert sich das Risiko natürlich, irgendwann an Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erkranken.
Das heißt, wir haben auf der einen Seite Bluthochdruck mit der mechanischen Komponente. Mhm. Wir haben auch eine schädigende Komponente durch den erhöhten Zucker. Mhm. Du hast eben Rauchen zum Beispiel angesprochen. Das ist ja auch ein noxischer Reiz.
Genau.
Das heißt, wir haben schon drei verschiedene Reize, die sich aber auf dasselbe System negativ auswirken. Ja, das heißt, wenn ich halt mein kardiovaskuläres System maximal schädigen möchte, dann rauche ich, dann ernähre ich mich so, dass ich irgendwann Diabetes bekomme oder mein Zucker ist halt dauerhaft hoch. Und ich kriege auch noch Bluthochdruck. Mhm. Das ist ja so die perfekte Triade eigentlich.
Genau, dann hat man vielleicht zusätzlich noch eine Cholesterinproblematik und dann,
Dann geht's ab.
Dann geht's ab.
Könnte man sagen. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt hier so in der aktuellen Leitlinie auch so ein bisschen rumscrollt, sieht man bei Punkt 6, dass es auch eine, ja, ich würde jetzt mal sagen, recht große Anzahl gibt an nicht-medikamentösen Therapien. Ehrlicherweise in der Leitlinie ist es von Seite 42 bis 54. Also es sind irgendwie dann auch doch nur 12 Seiten am Ende des Tages. Und wir reden hier sowas über strukturelle Therapieprogramme, über Salzkonsum, Gewichtsmanagement, körperliche Aktivität, Ernährung, Tabak, also Rauchen, Alkohol, Entspannungsverfahren, generelle Schulung oder Telemedizin. Das heißt, das ist ja jetzt keine nicht-medikamentöse Therapie, Telemedizin eigentlich, aber grundsätzlich gibt es ja sehr viele Dinge, die wir jetzt nicht-medikamentös machen können. Und vielleicht gehen wir jetzt mal so die wichtigsten durch und starten mal mit dem, wo du letztens bei uns in der Akademie eine Lecture zugehalten hast, nämlich zum Thema Ernährung. Also wie wirkt sich die ideale Ernährung bei Bluthochdruck aus?
Ja, erstmal wirkt sie sich sehr positiv aus. Das ist, glaube ich, schon mal der wichtigste Faktor, den man mitnehmen kann. Zum einen direkt über die Ernährungsweise und zum anderen eben über die Kontrolle des Gewichts. Ja, also dass man einfach durch eine optimale Ernährungsanpassung auch das Gewicht positiv beeinflussen kann. Bei der Ernährung gibt es ein paar Dinge, die man da besprechen darf, wenn es um Bluthochdruck geht. Das ist zum einen die Komponente des Salzes, also der um genauer zu sein, der Natriumzufuhr, weil das ist eigentlich das, was das Problem macht. Dann gibt es natürlich die Thematik mit dem Alkohol, die man besprechen muss. Und das sind so die wesentlichsten Parameter, die man bei der Ernährung mit einbezieht. Es gibt die sogenannte DASH-Diät, heißt die. Das ist quasi der Dietary Approach to Stop Hypertension. Im Grunde ist es eine mediterrane Ernährung, die empfohlen wird. Also um das jetzt einfach mal einfach runterzubrechen. Es geht darum, eine pflanzenbasierte Ernährung zu integrieren, die reich ist an Ballaststoffen, reich an Nüssen, an Hülsenfrüchten, Vollkornprodukte zu verwenden, ein bisschen Fisch, also Omega-3-Fettsäuren in die Ernährung einzubauen und quasi eine cholesterinarme und zuckerreduzierte, fettmodifizierte Ernährung zu gestalten. Um das geht es eigentlich in diesem Approach. Und das hat tatsächlich ganz, ganz tolle Effekte auch gezeigt. Und was ich ganz spannend fand, weil das ist wirklich was man den Patienten super gut mit an die Hand geben kann, beziehungsweise auch nicht nur Patienten, sondern allen von uns. Weil wenn man sich anschaut, in Deutschland, wir haben einen Salzkonsum von circa 10 Gramm pro Tag pro Kopf. Bei Männern sind es 10, bei Frauen sind es ungefähr 8. Also ich runde das jetzt auch auf, damit es einfacher wird.
Bei uns im Haus
wird.
Aber nicht so. Also wie bitte? Bei uns im Haus ist das nicht so. Ja. Laura konsumiert definitiv 20 mal so viel Salz wie ich tatsächlich.
Okay.
Also auf die Osterhausens trifft es nicht zu.
Okay. Aber das alleine, diese 10 Gramm, ist schon die doppelte Menge von dem, was eigentlich gesundheitlich unbedenklich ist. Laut Leitlinie der Hypertonie. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und es geht jetzt nicht um das Salz an sich, sondern es geht um das Natriumchlorid in dem Salz. Also die Empfehlung wäre, das Nachsalzen zu verhindern und zu vermeiden und etwas umzustellen. Ich bin immer ein großer Freund davon, dem Patienten oder den Leuten nichts irgendwie wegzunehmen, sondern etwas zu ersetzen, weil das viel einfacher ist. Und es gibt ein sogenanntes Blutdrucksalz oder das ist ein kaliumreiches Salz und ein natriumarmes Salz. Und dadurch kommt es echt zu einer ordentlichen Reduktion auch der Druckwerte. Systolisch von fast 5 und diastolisch 3. Also das macht dann schon auch was aus, ja. Und ich finde, das sollte man dann immer mitnehmen.
Ja, absolut. Schmeckt das denn gleich? Also schmeckt
Kalium ein bisschen weniger salzig tatsächlich, aber man gewöhnt sich dran. Das Problem ist ja, wir sind es halt gewohnt, diesen salzigen Geschmack, weil es ist grundsätzlich ist halt alles gesalzen. Egal, ob du dir Brot kaufst irgendwo, es ist überall irgendwo verstecktes Salz enthalten. Es ist halt auch ein Geschmacksträger. Und es ist wichtig, auch den Leuten das zu sagen, dass es am Anfang wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist, sich darauf einzulassen, weil man es halt gewohnt ist, diesen salzigen Geschmack. Das dauert ungefähr 2 Wochen und dann ist alles wieder quasi auf Restart und Reset gesetzt und dann funktioniert es damit genauso gut. Mhm. Und vielleicht braucht man dann gar nicht mehr so viel.
Ist ja auch eine Gewöhnungssache wahrscheinlich irgendwie für die Geschmacksrezeptoren langfristig.
Ja,
ne? Genau. Und das macht man ja im Bodybuilding, macht man sich dieses Salzverhältnis tatsächlich auch zunutze mit Natrium und Kalium. Mhm. Ja, also so Kalium zieht ja, jetzt nicht wissenschaftlich formuliert, aber Wasser eher in die Muskulatur und Natrium halt ja eben nicht.
Ja,
so.
Genau.
Und das ist ja auch das, was du mit dem RAS-System am Anfang meintest. Dieses RAS arbeitet ja primär über Natrium, Kalium. Genau. Auch die Diuretiker setzen da ja an oder nicht immer direkt, aber indirekt teilweise über kaliumsparende Diuretiker und Co. Aber das ist ja ein Grundproblem. Je höher Natrium, desto mehr muss ja Wasser auch ins Blut gehen, damit das gelöst werden kann.
Genau, es zieht halt Wasser mit sich. Und also das Problem an dem Natrium ist, dass es die Flüssigkeit quasi mit sich wieder zieht. Natrium wird ja rückresorbiert, also wieder aufgenommen und es zieht Wasser mit sich. Das erhöht dann das Blutvolumen und je mehr Volumen da ist, umso höher muss der Druck sein, um dieses Volumen wieder zu befördern. Und über diesen Mechanismus steigt dann auch der Blutdruck langfristig. Und wenn man jetzt dafür sorgen könnte, weniger Natrium überhaupt zu haben, dann wird halt auch weniger rückresorbiert. Auf der anderen Seite gab es 2020 von der Boston University School of Medicine eine neue Publikation und die haben einen Alpha-Rezeptor-Blocker verwendet. Die haben quasi geguckt, wie der sich auswirkt. Ich kriege es wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz genau so zusammen, aber Der führte dazu, dass quasi mehr Natrium auch ausgeschieden ist oder wird, weil normalerweise diese Alpha-Rezeptor-Agonisten, wie zum Beispiel Noradrenalin, dafür sorgen, dass mehr Natrium eigentlich aufgenommen wird. Und das wurde geblockt und damit konnte man die Ausscheidung von Natrium steigern. Und das ist ein möglicher neuer therapeutischer Ansatz für zum Beispiel Patienten, die ich vorhin angesprochen hatte, die auf manche Blutdruckmedikamente nicht reagieren, aber eben diese Salzsensitivität haben, worüber die eine neue therapeutische Möglichkeit hätten, therapiert werden zu können.
War da von Nebenwirkungen auch die Rede?
Weiß ich nicht genau.
Weil ich habe gerade im Kopf gedacht, so, okay, wenn ich jetzt Noradrenalin-Rezeptoren blocke, das hat dann ja vielleicht sogar so energieproblematische Nebenwirkungen oder sowas.
Ja, es wirkt ja dann auf zwei Mechanismen. Zum einen, Noradrenalin macht ja normalerweise eine Vasokonstriktion, also würde er den Blutdruck dahingehend auch erhöhen. Dadurch hätte man mehr Vasodilatation, was den Blutdruck dann angeht, und die vermehrte Natriumausscheidung, wie sich das auf Energie und das weiß ich nicht.
Aber hätte man ja sogar einen doppelten Effekt tatsächlich, ne?
Genau, du hättest eben einen doppelten Effekt dann dadurch, ja.
Ja, es gibt tatsächlich auch einen super neuen Umbrella-Review dazu, wenn es ums Thema Prävention und Bluthochdruck geht. Und ich finde, da sind zwei sehr schöne Tabellen, die blenden wir mal ein. Sind mit drin, wo es nach verschiedenen Nutri-Grades geht. Also High, Moderat und Low. Und es geht um verschiedene Expositionen von verschiedenen Diäten. Also zum Beispiel sowas wie Nüsse, Vitamine, Mineralien, Probiotika. Und es wird dann unterschieden in eine Erniedrigung, also in einem decreasen Blutdruck oder Blood Pressure, in einem erhöhten Blutdruck oder halt gar keinen Effekt. Und was ich zum Beispiel spannend finde, würde man jetzt auch nicht denken, aber Multivitamine zum Beispiel haben überhaupt gar keinen Effekt auf den Bluthochdruck zum Beispiel. Und eine very low carb ketogene oder ketogene Diät hat zum Beispiel auch keinen Effekt. So, ja, also wenn man sich das jetzt aus dieser Studie zum Beispiel anschaut. Und wenn man sich jetzt sowas wie Flax Seeds zum Beispiel anschaut, also dieses ganze Nuts and Seeds Thema, das resultiert in einem erniedrigten Blutdruck, also ebenfalls wieder positiv. Und was du gerade eben gesagt hast, wenn man diese Vitaminsparte sich auch so ein bisschen anschaut, ist nämlich Kalium zum Beispiel, also Potassium auf Englisch, ist oder resultiert auch in einem erniedrigten Blutdruck dann am Ende. Das, worüber wir ja auch geredet haben.
Ja, genau.
Und dann gibt es halt Dinge mit weniger Effekt am Ende des Tages, sowas wie Eier zum Beispiel, die aber auch das Risiko minimieren können, was auch sehr spannend ist. Blenden wir auch mal die Tabelle B ein. Und finde ich total spannend, was man da auch sieht, wie Polyphenole, die sich über das ganze Thema der Ernährung, Ballaststoffe und Co. wieder positiv auswirken können. Also es geht hier halt deutlich, deutlich in das Thema Ernährung und wir haben halt super, super viele Dinge, die wir machen können, von denen wir auch wissen, dass sie funktionieren. Und die Ernährung spielt halt einfach, oder sagen wir es mal eher so, die Ernährung kann eine riesengroße Rolle, sowohl präventiv auch therapeutisch auf das Thema Bluthochdruck machen.
Vor allem muss man halt immer mit bedenken, wie die Ausgangsernährung aussieht. Also die ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich von Person zu Person. Und so sollte auch die Therapie, sollte immer individuell erfolgen. Und deswegen ist es wichtig, auch im ärztlichen Kontext immer auch mit Ernährungsexperten zusammenzuarbeiten, die tatsächlich wirkliche Ernährungstagebücher, Protokolle mit dem Patienten erarbeiten, dann gucken, welches Lebensmittel kann man gegen ein anderes austauschen, weil wie gesagt, ich finde es total doof, irgendwie den Leuten zu sagen, das darfst du nicht und das und das und das auch nicht, sondern lieber zu sagen, okay, das hattest du bisher, wir tauschen das jetzt einfach um und nehmen statt dem das. Das ist, glaube ich, immer einfach, das erhöht die Compliance und dann weiß man, okay, nicht auf der einen Seite habe ich jetzt eine Liste, oh Gott, das darf ich alles nicht mehr essen und jetzt, also die stehen halt, hängen dann halt auch oft in der Luft. Und einfach dann einen roten Faden mit an die Hand zu geben, ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Da ist aber wirklich der Zusammenschluss im Team eben ganz, ganz relevant, dass man mit Ernährungswissenschaftlern oder Ökotrophologen oder Diätassistenten da einfach ganz eng kooperiert.
Das hört sich so an, als würdest du schon noch was anspielen, so ein bisschen, wenn ich so in deine Augen angucke, dort flackern. Also man kann es ja sagen, wir werden in der Praxis viel verändern, so langfristig. Wir wollen jetzt noch nicht sagen, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber wir haben einfach aus den letzten Jahren auch gemerkt, dass dieses Thema natürlich viel, viel, viel relevanter ist und wir halt auch einfach mit anderen Leuten zusammenarbeiten wollen, die jetzt aus einem anderen wie ernährungswissenschaftlichen Bereich kommen, vielleicht aus einem sportwissenschaftlichen Bereich, aus einem physiotherapeutischen Bereich kommen. Das heißt, es braucht halt viel mehr eine interdisziplinäre Arbeit absolut. Von mehreren Facetten und von mehreren Instanzen. Mhm. Ich muss da aber auch zu sagen, ich finde es teilweise echt frustrierend. Also ist jetzt ein ganz anderer Punkt, hat jetzt gar nichts so damit zu tun, aber ich finde es, weißt du, auf der einen Seite, man beschäftigt sich mit dem Thema, man liest neue Daten, man guckt sich das alles an und ganz am Ende muss man aber auch noch aufpassen oder muss man darüber nachdenken, wie man die Sachen kommuniziert, damit die Leute es auch umsetzen. Hm. Also du musst nicht nur der Fachmann dafür sein, was jetzt relevant und was zu tun ist, sondern also du musst dir auch überlegen, so wie erkläre ich demjenigen das jetzt und vielleicht wähle ich sogar bewusst nicht das Optimale, weil das vielleicht für den Gegenüber dann zu viel ist. Genau. Und das auf der einen Seite ist das irgendwie, finde ich, total frustrierend. Auf der anderen Seite macht es aber dieses Medizinthema auch irgendwie total spannend und irgendwie bringt es auch so ganz viele psychologische und mentale Aspekte dann so mit sich. Absolut. Und es ist am Ende halt einfach nicht nur dieses, und es nur hört sich jetzt irgendwie klein an, aber dieses Medizinische, sondern es ist halt vor allem auch sich zu überlegen, also die Studien zeigen jetzt A, aber vielleicht versuche ich eher ein bisschen mit B mit reinzubringen irgendwie und es nicht ganz so extrem zu machen, damit derjenige es umsetzen kann. Auch wenn ich eigentlich wüsste, eine härtere Diät oder eine Gewichtsabnahme ist jetzt, würde viel mehr bringen, aber derjenige muss es halt praktisch eher auch umsetzen
Ich glaube, die beste Datenlage bringt nichts, wenn derjenige, um den es geht, es nicht umsetzen kann.
Ja. Und deswegen fand ich es auch gut, dass du eben gesagt hast, hey, er soll jetzt nicht irgendwie 8-mal am Tag Blutdruck messen, sondern vielleicht fängt man erstmal klein an.
Und das ist ganz wichtig, weil ich glaube, wenn jemand eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur hat und jetzt total fixiert auf diesen Blutdruck ist und jedes Mal, also die Leute gibt es auch, die dann jedes Mal Angst haben, den Blutdruck zu messen. Und natürlich ist der dann während Angst durch die ganze Hormonausschüttung auch hoch. Und die muss man abfangen und da wirklich ein gutes Mittelmaß zu finden und die gut zu betreuen, das ist da ganz, ganz wichtig, dass das eben nicht in irgendein Extrem abdriftet. Also auf der einen Seite wieder zu spiegeln, wie wichtig dieses Thema ist, hinzugucken, aber auf der anderen Seite das nicht zu extrem zu betreiben und dadurch den Blutdruck dann noch in die Höhe zu jagen.
Ich habe jetzt mal eine ganz kontroverse Frage.
Ja, stell sie gern.
Bist du der Meinung, dass vernünftige Blutdrucktherapie in der normalen Praxis überhaupt funktioniert?
Was meinst du, in einer normalen Hausarztpraxis?
Oder meinetwegen auch in einer kardiologischen Fachpraxis?
Es wird halt einfach alles medikamentös eingestellt.
Ja, aber theoretisch ist der Blutdruck dann niedriger, aber also eine vernünftige, ganzheitliche, langfristige, weil also es ist ja, also ja, okay. Dann nimmt man das Medikament, dann ist der Blutdruck niedriger, aber wenn ich das Medikament absetze, ist der Blutdruck ja wieder hoch.
Genau, das Problem ist, womit ich ein Problem habe, ist, dem Patienten zu suggerieren, man gibt etwas von außen und dann ändert sich das. Und der Patient muss nicht selbst oder nicht, ich will gar nicht das Wort müssen verwenden, sondern der Patient darf eine Selbstwirksamkeit haben. Er darf selber dafür sorgen, dass er gesund leben kann. Das ist ja auch das, was wir unseren Leuten mit an die Hand geben wollen, dass die ganz viel selber machen können. Manchmal, wie gesagt, macht es Sinn, erstmal diese Pille zu geben, mit dem Wissen aber, dass sie selbst ganz viel tun können, damit das irgendwann wieder weg ist.
Also ich glaube, das Wort Betreuung spielt da halt eine entscheidende Rolle am Ende des Tages. Und dass man jemanden nicht nur einmal sieht und was gibt und dann merkt man irgendwie 15 Jahre später, ist immer noch dasselbe Medikament drin, sondern dass man wirklich, aber es ist natürlich auch nur für einen bestimmten Typ Mensch halt relevant oder passt, weil ja nicht jeder so eine Betreuung möchte.
Ja.
Und ich denke, gerade für das nächste Thema, wenn wir so ein bisschen die Ernährung, wir haben jetzt viel über Salz und über Dash-Diät und Co. gesprochen, wie ist das denn bei Bewegung? Das ist ja jetzt auch noch ein Aspekt, der gerade für dieses kardiovaskuläre Thema, und ich habe es gerade eben angedeutet, letzte Woche ist vorgestern oder so, ist die Folge zu meinem Triathlon-Podcast online gekommen. Und ich habe da ja auch darüber berichtet, dass wir, als wir vor 2 Jahren angefangen haben, mehr mit diesem ganzen wissenschaftlichen Thema zu arbeiten, und ich habe es, glaube ich, gerade eben sogar schon mal angedeutet, dass ich irgendwann gar nicht mehr anders konnte, als dieses Ausdauerthema zu implementieren. Und ich glaube, das ist vielen Menschen auch nicht bewusst, wie wichtig, und ich meine, du als König der Walkie Gang tatsächlich, oder Königin, nicht König, also wie wichtig ist Bewegung und Sport nicht nur präventiv, sondern auch therapeutisch für das Thema Bluthochdruck? Das
ist ein wesentlicher Pfeiler. Also ich würde sogar sagen, einer der wichtigsten Pfeiler neben der Ernährung. Auf jeden Fall. Sowohl Ausdauertraining als auch Krafttraining, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Was ich aber auch total schön finde, ist, dass die Alltagsbewegung schon einen ganz, ganz großen Effekt auf den, auf die Blutdruckwerte hat. Ja, also es ist schön, den Leuten auch sagen zu müssen, du musst nicht 5-mal ins Studio rennen und du musst nicht 20 Stunden Ausdauertraining machen, sondern 30 Minuten Aktivität am Tag hat schon dafür sorgen können, dass der Blutdruck über den Tagesverlauf niedriger war. Ja, gab es einen guten Artikel im Ärzteblatt. Natürlich reicht manchen oder auch uns das dann oft nicht aus, aber das ist schon mal ein guter Anfang, wenn jemand so von Zero starten will. Einfach dem zu sagen, jetzt fang einfach mal an und geh jeden Tag 30 Minuten zügig spazieren.
So. Du sagst jetzt 30 Minuten, viele sagen immer so 10.000 Schritte, ist da ein Unterschied?
Ja, ist schon ein Unterschied, weil diese 10.000 Schritte, die haben keinerlei wissenschaftliche Evidenz. Das war irgend so ein Marketing-Gag von irgendeinem japanischen Unternehmen, so ein Schrittezähler-Unternehmen, glaube ich, war das, weil sich die Zahl halt gut anhört. So. Aber es gibt schon ganz positive gesundheitliche Aspekte auf die Gesamtmortalität bei Schritten zwischen 4.000 und 7.000 pro Tag. Ja, das zeigt sich schon positiv. Und je nachdem, wie die Ausgangsposition war, wenn jemand gar nicht gegangen ist, profitiert der schon, wenn der 2000 Schritte dann am Tag geht. Ja, also schon das würde dann ausreichen, ein bisschen gesünder zu leben und positive Effekte zu erzielen. Man kann den Blutdruck aber definitiv noch besser beeinflussen, wenn man nicht nur Alltagsbewegung implementiert, sondern auch Krafttraining. Da gab es 23 auch ein ganz tolles Review in diesem British Journal of Sports Medicine. Die haben sich quasi angeguckt, wie Krafttraining auf Bluthochdruck sich auswirkt. Und das war für mich erstmal, ich dachte auch ganz lange, ja, Krafttraining, da pumpt man so und dann geht der Druck doch eigentlich hoch und senkt den nicht. Also irgendwie so ein bisschen widersprüchlich so im Kopf. Und die konnten zeigen, dass vor allem isometrisches Krafttraining, also so Dinge wie Wandsitzen oder Unterarmstütz, also ohne eine Bewegung, die Blutdruckwerte schon echt gut senken konnten. Und da spricht man auch von knapp 10 mm Hg systolisch und ich glaube so 5 circa diastolisch. Und das bei 3-mal in der Woche einer Viertelstunde Training konnten die nach 2 Wochen diese Effekte schon zeigen. Und 3-mal in der Woche eine Viertelstunde oder immer wieder am Tag verteilt sich irgendwo so 2 Minuten da an die Wand stellen, ich glaube, das kriegt jeder irgendwie hin.
Ja, man muss es halt nur wissen am Ende.
Man muss es wissen, ja.
Aber ich glaube, auch wenn man es weiß, muss man es natürlich machen. Irgendwie trotzdem ja so viel. Also ist ja bei Ernährung auch so. Ja, das
Wissen hilft alles nichts, wenn man es nicht umsetzt.
Die meisten wissen auch, dass Rauchen nicht gesund ist und machen es halt trotzdem irgendwie. Ja. Ne? Ich finde auch, es gibt ein super schönes Review, wo es um aeroben Sport geht, also aerobe Ausdauer. Sprich jetzt nicht sprinten, sondern halt lange Dinge machen. Das, was auch ja tatsächlich nicht so anstrengend ist am Ende des Tages, das habe ich im Podcast auch gesagt, dass mir es am schwierigsten fällt, dass diese Ausdauereinheiten, die ich gerade machen muss, irgendwie nicht so anstrengend sind und ich danach nicht das Gefühl habe, ich habe halt sonderlich viel gemacht tatsächlich. Und da gibt es einen super schönen Artikel aus Oktober 2023, wo sich genau mal angeschaut wurde, und ja, ist auch eine Meta-Analyse aus randomisierten Trials. Und ich finde es super spannend, und wir blenden die Grafik mal ein, wo ihr seht, dass alle 30 Minuten pro Woche an aeroben Ausdauerleistung. Und jetzt seht ihr auf der rechten Seite die Auswirkungen auf den systolischen Blutdruck, also Systolic Blood Pressure. Und zwar machen diese 30 Minuten pro Woche schon eine Erniedrigung des systolischen Blutdruckwerts um 1,78, diastolisch um 1,23. Und in Summe haben wir sogar 1,08 Beats per Minute, also Reduzierung der Resting Heart Rate, also der Herzfrequenz in Ruhe. Und das bei 30 Minuten pro Woche. So. Und die beste Reduktion ist dann irgendwann bei 150 Minuten pro Woche eingetreten. Und das ist ja auch das,
was die WHO jetzt
mittlerweile tatsächlich empfiehlt. Aber das Wichtige ist, glaube ich, am Ende des Tages auch, dass man, wir sehen, dass aerobe Leistung sowohl systolisch, diastolisch als auch die Herzfrequenz verbessert. Aber die Kombination zwischen aeroben oder Ausdauertraining, vielleicht auch sogar anaeroben Ausdauertraining, also vielleicht auch Sprints zwischendurch und Krafttraining, das ist halt am Ende des Tages das, was wir versuchen sollten zu implementieren. Also eine Mischung aus all diesen Sachen und nicht nur eine davon. Ja,
also das wäre die Wunschvorstellung.
Genau, das wäre das Optimum.
Das Optimum wäre tatsächlich, die Ernährung super hinzukriegen und diese sportlichen Aktivitäten zu vereinen, sowohl die Alltagsaktivität hochzuhalten, die Sitzzeit zu verkürzen, öfter aufzustehen, diese Übungen zu machen und natürlich dieses aerobe Training, weil das ist ja natürlich schon auch eine Zahl, die man da erreichen kann. Ob das so einfach umsetzbar ist,
steht auf einem anderen Blatt.
Steht auf einem anderen Blatt, genau. Ich glaube, bei Patienten, die jetzt diesen Bluthochdruck diagnostiziert bekommen haben, ist es erstmal ganz wichtig, einfach zu zeigen, okay, warum ist es jetzt wichtig, diese Dinge umzusetzen, dann aber einen Schritt-für-Schritt-Plan zu eruieren, weil ich glaube, das ist zu viel für einen zu sagen, du musst jetzt die Ernährung umstellen und nicht mehr nachsalzen und am besten ernährst du dich jetzt nur noch mediterran und dann machst du die Alltagsbewegung jeden Tag 30 Minuten, dann machst du nur das Training und das Ausdauertraining dazu. Das wird wahrscheinlich von uns auch keiner sofort umsetzen können, wenn man jetzt von einer Situation spricht, jemand macht davon noch gar nichts. Ja? Sondern ich würde dann einfach versuchen, man weiß ja, welche Maßnahmen die wichtigsten sind, um die den Blutdruck zu reduzieren. Da gehört die Gewichtskontrolle eben dazu, keinen Alkohol zu trinken, das Natrium zu reduzieren und den Sport zu implementieren. Und das würde ich versuchen, schrittweise einzuschleichen und einfach zu sagen, okay, was wäre jetzt für dich das Erste und Einfachste umzusetzen, ohne dass du jetzt da große Veränderungen vornehmen müsstest. Und die meisten sagen dann irgendwie, ja, das mit dem Salz, das kriege ich hin. So, das ist schon mal eine gute Möglichkeit. Und das macht man dann für 1-2 Wochen und dann kommt das Nächste, wenn das gut funktioniert.
Aber es braucht halt das Mitarbeiten der Menschen. Ne?
Auf jeden Fall.
Das ist halt ganz wichtig.
Genau. Ja.
Also ich glaube, das sind ja schon drei Dinge. Messen, über die Dinge, über die wir gesprochen haben, Bewegung und Ernährung. Das sind ja schon drei super Dinge, die man ja sofort ändern kann, kann anders einkaufen, man kann sich einfach mehr bewegen oder einfach zum Einkaufen gehen so und dann wieder zurückgehen, statt mit dem Auto. Klar, wenn jetzt 3-4 Stunden mit dem Auto entfernt wurde, das ist was anderes, aber ich glaube, das sind Dinge, die ja jeder für sich umsetzen kann. Und lass uns mal noch ein letztes Fass eröffnen. Das ist ja ein Fass, wo ich finde, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein mit der Kommunikation am Ende des Tages. Gerade wir haben ja auch in den letzten Jahren gemerkt, dass dieses Thema gerne bei Social Media und Co. auch anders dargestellt wird, als man das eigentlich sieht. Das ist nämlich das Thema Nährstoffe oder Supplemente oder Nahrungsergänzungsmittel oder wie man das auch nennen möchte. Ja. Ich glaube, sondern auch wenn man sich die Evidenzen dahinter anschaut, hat das den niedrigsten Effekt auf den Blutdruck, also viel, viel weniger als das, über das wir gerade gesprochen haben. Und das sollte in der Hierarchie auch wirklich mit als Letztes kommen und nicht als Erstes.
Genau.
So. Aber das ist ja das, was viele Menschen gerne machen, weil das ist halt wieder eine Pille. Es ist halt nicht so eine Pille wie ein Medikament mit vielen Nebenwirkungen, aber es kostet auch wieder viel Geld. Es hat aber nicht annähernd die Evidenz und auch nicht den Effekt das, worüber wir gerade gesprochen haben. Dennoch finde ich, könnte man darüber mal ein bisschen sprechen.
Ja, also im Zuge meiner Recherche jetzt auch für den Kurs, das ist zwar jetzt schon ewig her, das war 93, da hat Morris et al. Geguckt, wie sich Omega-3-Fettsäuren auf den Blutdruck auswirkt. Und da hattest du jetzt auch schon eine schöne Podcast-Aufnahme darüber, weil das ja jetzt gerade in aller Munde war bezüglich Vorhofflimmern, Risiko und so weiter. Und die haben gesehen, also die haben tatsächlich EPA und DHA eingesetzt, also von einer Dosierung 3 Gramm, und haben geguckt, wie sich diese Blutdruckwerte darunter verhalten. Und die haben tatsächlich gesehen, dass die auch eine Senkung sehen. Also das war auch um 5 mmHg, also schon relevant. Was die aber auch gesehen haben, ist, dass gleichzeitig das Gewicht gestiegen ist bei den Patienten und dass das LDL gestiegen ist. Die haben natürlich ApoB nicht gemessen, deswegen kann man da jetzt keine Aussage treffen. Aber das sind natürlich schon wesentliche Parameter, die man mit in diese Entscheidung mit einfließen lassen muss, weil das wäre ja total kontraproduktiv.
Aber obwohl das Gewicht hochgegangen ist und die Cholesterinwerte schlechter geworden sind, hat sich der Blutdruck trotzdem erniedrigt?
Zunächst und dann ist er wieder gestiegen.
Ah, okay, gut, genau. Das ist natürlich dann Quark. Hätte man eigentlich dann irgendwie mit derselben Kalorienanzahl und sowas arbeiten müssen.
Ja, und was sie halt alles nicht, die haben halt keinen Index gemessen. Ja. Also das muss man halt natürlich mit in Betracht ziehen. Aber dennoch finde ich es einfach wichtig, das mit zumindest auf dem Schirm zu haben.
Was ich in diesem Kontext Nahrungsergänzungsmittel und Blutdruck total spannend finde, und ich finde dieses Wort so kompliziert auszusprechen, das sind Nutraceuticals, also letzten Endes sind das eigentlich Lebensmittel, die sich positiv auf den Blutdruck auswirken können oder auf die gesundheitliche Wirkung oder auf den gesundheitlichen Zustand. Und da gibt es von 2017 auch ein schönes Paper, wo es einen recht großen Body of Evidence gab und der lag primär, wenn man sich das auch tabellarisch wieder anschaut, extrem lange Tabellen, also wir reden hier von Tabellen von mehreren DIN A4 Seiten, aber wenn man das so grob zusammenfasst, war da wieder Kalium, haben wir eben schon drüber geredet, das ist ja auch was man theoretisch supplementieren könnte, Magnesium war da, L-Arginin, ich stelle jetzt mal in Frage, ob nicht vielleicht sogar Citrulline bessere Variante wäre, ist aber nicht rausgekommen in dem Review, Vitamin C tatsächlich und das, ich glaube gerade so bei Vitamin C, ist ja immer noch so ein Aspekt, wo früher auch drüber philosophiert wurde und was wir ja auch immer noch sehen, ist, dass Vitamin C irgendwie über irgendeinen Mechanismus, sei das jetzt Harnsäure und Co., irgendwie den Blutdruck regulieren kann und es gibt dann irgendwie immer so Argumente von, ich traue es mich jetzt gar nicht zu sagen, aber von, wie formuliere ich es freundlich, von Menschen, die vielleicht nicht so viel mit Evidenz arbeiten, aber trotzdem im medizinischen Bereich unterwegs sind, ohne jetzt zu sagen, dass sie keinen guten Job machen. Ich denke, die können einen sehr guten Job machen, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ist es oft so, dass irgendwie über Mutationen diskutiert wird, dass Tiere, Katzen und so können das und wir als wir uns entwickelt haben in den aufrechten Gang, als mehr Blutdruck genutzt werden musste, um das Blut zum Gehirn zu bringen, haben wir das dann über die Gulung-Mutation verloren. Ist irgendwie alles nicht so richtig bewiesen. Boah, ich habe das vor 3 Jahren auch immer gesagt, aber mittlerweile so richtige Belege dafür haben wir irgendwie auch nicht, was jetzt auch nicht bedeutet, dass es falsch ist. Aber Vitamin C gehört da dazu und jetzt kommen so die spannenden Sachen. Kakao, ja, also ist jetzt kein wirklich mega Reduzierung von Blutdruck, sowieso bei keinem der Sachen, die ich gerade genannt habe. Rote Betesaft, Q10, also Coenzym Q10, Melatonin und auch Knoblauch. Das sind Dinge, die sich theoretisch aus dieser Bubble der Nutraceuticals auf den Blutdruck auswirken können und ganz, ganz viele Mechanismen über ACE-Inhibition, also wie die Medikamente, wie ACE-Hemmer. Du hast das im Auge. Alles gut. Das heißt, wenn man sich das mechanistisch auch mal anschaut, und da blenden wir das auch mal ein für euch, also wenn man jetzt bei Arginin zum Beispiel schaut, da wissen wir, das hat was mit NO primär zu tun, aber wir haben auch eine Interaktion letzten Endes oft von diesem RAS-System über das Angiotensin-Converting-Enzyme, also ACE-Inhibition, wie du ja auch eben als Standardmedikament genannt hast, aber es ist halt alles irgendwie nicht so mega potent. Und wenn man auch mal bei Vitamin C, weil wir es gerade eben gesagt haben, mal schaut, dann haben wir in der Tabelle hier stehen, dass es über NO wirkt, dass es über verschiedene Prostaglandin-Rezeptoren wirkt, dass es über Natrium-Kalium-ATPase. Also wir haben irgendwie so viele verschiedene mechanistische Faktoren dahinter, dass es tatsächlich einfach super schwierig ist, weil in der Praxis, ehrlicherweise, haben die halt alle einen so niedrigen Effekt, dass ich jetzt nicht sagen würde, man sollte unbedingt damit therapieren. Aber die Frage ist halt auch, ob es schadet jetzt am Ende des Tages. Aber ich muss ganz klar dazu sagen und ganz klar betonen, das ist nichts, was man machen sollte, bevor man die Dinge nicht macht, über die wir ganz eben gesprochen haben.
Das ist halt die Basis und die Basis ist immer das Wichtigste. Und diese ganzen Dinge, da gibt es halt keinerlei wirkliche Aussagekraft drüber. Es können sich manche Dinge positiv, additiv auswirken, aber ist halt dann die Frage, über welchen Mechanismus. Bei Magnesium gut, kann ich mir gut vorstellen, über die Dilatation der Gefäße, also über da wieder die Regulation. Aber das sind alles Dinge, die machen am Ende wahrscheinlich einen ganz minimalen Teil aus.
Und es ist ja auch so, also wir reden ja gerade über Mechanismen, was ja nicht am Ende des Tages bedeutet, dass diese Mechanismen, auch wenn man sich das jetzt vorstellen kann, rein biochemisch, ob das wirklich dann ein Outcome hat. Stimmt. Also verändert das dann wirklich was bei demjenigen so? Das ja? Weiß ich nicht, ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Und das sehen wir auch, wenn wir weiter in diese Nahrungsergänzungsmittel-Bubble schauen, was so B-Vitamine anschaut. Es gibt zum Beispiel Daten, die zeigen, dass Folat, also Folsäure, B6, Vitamin B12 und sowas eine Assoziation mit dem Thema Hypertension, also Bluthochdruck zum Beispiel, haben. Und es gibt Daten, die zeigen eine negative Assoziation, und es gibt Daten, die zeigen eine positive Assoziation zum Beispiel. Und das ist einfach total schwierig, wenn man in dieses Thema einsteigt. Die Studie, die ich jetzt zum Beispiel gerade vorlegen habe, die sagen, dass the study has demonstrated that dietary Folat, also wieder Folsäure und Vitamin B6 und B12 Intake, haben eine protektive Wirkung oder einen protektiven Effekt auf das Thema Hypertension. Es hängt aber trotzdem am Ende des Tages halt wieder mit der Ernährung zusammen. Ja, genau. So. Also wir können nicht abschließend sagen, es gibt Supplement A, B, C oder D, was sich positiv nachweislich auf den Blutdruck auswirkt.
Mhm. Ja.
Oder siehst du das anders?
Nö, sehe ich überhaupt nicht anders. Ich denke, das ist wie ganz oft ein großes Problem, dass es Menschen gibt, die glauben, dass es so ist, aber die Basismaßnahmen halt einfach erstmal ad acta gelegt werden, weil die halt anstrengend sind umzusetzen. Ja, da muss man halt selber was dafür tun, und da müsste man halt nur irgendwas einnehmen.
Das heißt also, wenn wir jetzt für die Menschen, die bis jetzt dran geblieben sind, die sagen, boah, das Thema ist mega spannend, das betrifft mich, vielleicht weil ich weiß, dass ich Bluthochdruck habe, oder vielleicht weil ich es noch nicht weiß, aber jetzt verstanden habe, wie relevant und wichtig es eigentlich ist. Wenn du jetzt so einen kleinen Leitfaden aus so meinetwegen 3 bis 5 der wichtigsten Dinge machen willst, die kann jetzt aus Diagnostik, Therapie, aus allem Möglichen sein, was wären so die 3 bis 5 wichtigsten Take-Home-Dinge, die jemand mitnehmen sollte?
Okay, also ich glaube, ich würde empfehlen, dass jeder auf die Seite der Deutschen Hochdruckliga geht und sich mal diese Produktempfehlungen anschaut bezüglich der Messsysteme und sich sowas einfach mal nach Hause holt, um ab und zu mal den eigenen Blutdruck zu messen, um das auf dem Schirm zu haben. Wenn das auffällig ist, bitte einen Arzt, Ärztin des Vertrauens aufsuchen, eine Langzeitmessung machen und dann genau die Dinge umsetzen, die wir jetzt besprochen haben. Das Erste, was ich machen würde, weil ich glaube, das wäre das Einfachste in der Umsetzung, ist zu gucken, okay, wie ernähre ich mich eigentlich, was kann ich durch was ersetzen, und einfach das Salz umzustellen auf ein kaliumreiches Salz. Mhm. Wenn es Raucher gibt oder Menschen, die häufig Alkohol trinken, sich da Hilfe holen, versuchen, von diesen Suchtmitteln abzukommen. Und das Letzte ist, was wahrscheinlich einfach umzusetzen ist, die Alltagsbewegung hochzuschrauben. Weniger sitzen, mehr gehen.
Das waren jetzt 3 Sachen, wenn wir noch eine hinzufügen.
Dann Krafttraining.
Ah, okay.
Isometrisch.
Okay.
Ja.
Machst du das selber?
Ja.
Viel?
2-mal die Woche.
Nur isometrisch?
Mhm. Also ich baue es halt ein ins Training.
Ah, okay. Also es ist dann ein Teil des Trainings
und
dann
isometrisch.
Okay.
Genau.
Okay, geil. Ja. Wie ist es mit Ausdauertraining bei dir?
Ja, mache ich.
Wie viel?
3-mal in der Woche.
Das zeigst aber wenig.
Das zeige ich wenig, das stimmt.
Okay.
Sollte ich mehr zeigen, hast recht.
Ja, ich, wie gesagt, also man kann ja auch nicht immer alles zeigen. Irgendwie, das ist ja am Ende des Tages auch schwierig. Ich kann das daher verstehen, weil mir fällt es auch immer schwierig. Ich habe heute Morgen, ich war laufen, 45 Minuten, habe so ein Foto gemacht und gedacht, so poste ich das jetzt. Und habe ich gedacht, ich kann ja nicht jeden Tag posten, dass ich laufen gehe oder ein Fahrrad fahren.
Aber
es ist tot langweilig.
Nee, ich glaube nicht, dass es langweilig ist. Ich glaube schon, dass es motiviert.
Ja, klar, das kann natürlich sein, dass Leute dann sagen, boah, wenn der das macht, dann kann ich das auch. Oder wenn die das macht, dann mache ich das jetzt auch mal.
Ja, oder dass man sieht, also ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu sehen, dass wenn jemand Arzt oder Ärztin ist, das auch wirklich umgesetzt wird. Weil wie viele Kollegen gibt es, die genau das nicht machen? Ja, das gibt's ja, also da muss man sich ja nur in die eigene Nase fassen. Da gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele, die das nicht umsetzen.
Mhm. Okay, also ich glaube, das war eine ordentliche Ladung an Input, was das Thema Bluthochdruck angeht. Ich habe eine letzte Frage tatsächlich noch. Jetzt guckst du schon so komisch, so, oh mein Gott, was sagt nämlich jetzt?
Was kommt jetzt?
Ich glaube, ich baue jetzt am Ende der Podcast-Folgen immer so eine Meinung zu einer spezifischen Sache ein. Und gerade wenn wir haben kurz gerade eben über dieses kardiovaskuläre Thema grundsätzlich geredet. Und das ist ja was, so dieser ganze Ansatz zu Longevity und Co. kommt ja mittlerweile immer mehr rüber. Was ist so dein Gedankengang zu präventiver medikamentösen Einnahme von zum Beispiel Statinen für das Thema Longevity?
Präventive Einnahme meinst du ohne jegliche Indikation?
Ja. Nee.
Oder?
Doch, naja, also.
Also Menschen, die Tabletten nehmen, ohne die Werte zu messen.
Nee, das meinst du nee, jetzt? Nee, sondern nee. Dass man sich hinsetzt und sagt, hey, ich will meine Werte so maximal erniedrigen, wie es eigentlich überhaupt nur geht. Die vielleicht gesund leben, die sich sportlich betätigen.
Oder das ist halt die Frage, ob die das halt wirklich alle haben oder ob die mit den Medikamenten dann irgendwas ausgleichen wollen. Ich glaube, die Frage stellt sich mir da eher.
Also wenn du jemanden hast, der einen LDL-Wert von 100 hat.
Ja.
Oder ein ApoB von 90. Und der sagt jetzt, ich möchte präventiv Longevity machen. Habe ich gehört im Podcast. Will genau. Ich machen.
Aber also ich behandle sowieso keine Werte, sondern immer nur Menschen. Und deswegen würde ich da erstmal, der wird erstmal durchgescreent, damit ich es einschätzen kann. Weil Medikamente sind Medikamente. Die haben immer eine Wirkung, auch Nebenwirkungen, die sie haben können. Ja. Und dementsprechend muss man das individuell betrachten. Ich kann da jetzt nicht pauschal sagen, ja klar, macht mal.
Das ja, kommt drauf nee, ist an. Ja, ist ja gut, ja. Dass du es nicht pauschal sagst, aber ich glaube, das ist ja das, was die Leute mal haben wollen, eine pauschale Antwort am Ende des Tages.
Die gibt es aber in der Medizin, zumindest in der Medizin, die wir machen, nicht. Weil wir genau das eben nicht machen, eine 0815-Behandlung und one fits all, sondern wir müssen dahin kommen, eine individualisierte Medizin den Patienten angedeihen lassen zu können. Und dafür braucht es eben eine individuelle Betreuung und auch eine individuelle Therapie. Und man kann dann nicht sagen, ja, man stellt jetzt alle so ein, die jetzt alle diesen Wert haben. Das ist ja völliger Quatsch.
Ja, absolut. Ich hatte ja auch mal drüber nachgedacht, das zu machen, aber ich habe es auch immer noch nicht gemacht, weil es widerstrebt mir tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen vom Ansatz her. Ich kann gar nicht genau beschreiben, warum.
Die Frage ist ja auch, gerade bei Statinen ist es ja so, man kann ja da auch sehr gut das Risiko stratifizieren, wo es Sinn macht, das zu machen. Gibt es im Ultraschall schon irgendwelche Veränderungen? Man kann ja auch zur Not tatsächlich sich die Koronargefäße anschauen am Herzen und gucken, gibt es da schon Ablagerungen und das alles dann mit einfließen lassen in die Entscheidung, gibt man Statin oder gibt man keins oder es kommt auf die Ausgangswerte an, auf die Familienanamnese. Das würde ich jetzt nicht rein anhand von Blutwerten festmachen, außer die sind halt bis in alle Sphären erhöht. Ja, dann.
Aber dann ist es ja therapeutisch. Dann genau, ist es ja nicht
dann
mehr
ist
präventiv.
Es therapeutisch und nicht präventiv, genau.
Okay, wunderbar. Dann erstmal vielen Dank. Danke. Vielen Dank, dass du da warst, hier im neuen Studio.
Sehr schönes Studio.
Das letzte Wort gehört dir.
Mir?
Ja, klar.
Ich bedanke mich für die Einladung. Komm gern wieder. Und Blutdruck. Wichtig, hinschauen.
Okay.
Ein letztes Wort.
Wir haben es ja nicht so weit zueinander, von daher würde ich sagen, wir sehen uns sicher nochmal wieder in der nächsten
ja,
Zeit.
Ja, heute Abend.
Und dann wollte ich gerade sagen, also machen wir jetzt einen Strich drunter und müssen jetzt erstmal unser neues Projekt feiern gehen.
Ja,
also auf jeden Fall. Also in dem Sinne, einen wunderschönen Abend.
Tschüss.
Ciao.